040. Streng vertraulich. Die Lage in Hamburg.
Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heider.
Und meiner ist Matthias Eken.
Und wir sagen, glaube ich, frohes neues Jahr. Es ist die erste Folge im neuen Jahr. Ich glaube,
frohes neues.
Alles Gute, alles Liebe, Gesundheit, Freude, Fröhlichkeit. Und wir haben gleich natürlich eine geballte Ladung an Themen mitgebracht. Wir wollen über den Schnee sprechen. Manche sagen über die Schneekatastrophe. Du, lieber Matthias, sagst oft, es ist einfach, wenn draußen Schnee liegt und kalt ist, dann ist es
Winter.
Es ist Winter und vielleicht haben wir verlernt, mit diesem Winter umzugehen. Darüber
vielleicht kannst du streichen.
Okay, darüber wollen wir gleich sprechen. Thema Nummer eins. Thema Nummer zwei ist tatsächlich auch Überraschung, der Blogprozess. Ich hätte ihn fast vergessen in unserer Liste, wenn du mich nicht darauf aufmerksam gemacht hast, weil du sagst, lieber Matthias, das ist der wichtigste.
Das war der spannendste Auftritt, wie ich finde, des ganzen Prozesses. Das, was wir jetzt mit den Jugendamtsmitarbeiterinnen erlebt haben am Donnerstag.
Darüber sprechen wir gleich. Und ob dieser erste Prozesstag im neuen Jahr vielleicht eine positive Wende zugunsten von Christina Block bringen könnte. Denn was da gesagt wurde, war schon interessant, wenn man sich mit der Vorgeschichte dieses ganzen Falls beschäftigt. Thema Nummer zwei. Thema Nummer drei. Der für mich sehr überraschende Weggang von Stefan Kunz, dem Sportvorstand des HSV. Dazu kann ich, glaube ich, einiges beitragen. Einerseits überraschend, andererseits war das, glaube ich, schon etwas, womit man perspektivisch rechnen konnte, weil Stefan Kunz und Hamburg, ja, das war so wie, ich will nicht sagen wie Feuer und Wasser, aber das waren halt zwei unterschiedliche Welten, die aufeinander prallten. Und Thema Nummer vier, unser schöner Neujahrsempfang und wie die Stimmung da eigentlich war. Fangen wir an, lieber Matthias, du hast es gesagt, Schnee. Es sind alle ganz aufgeregt. Ich komme ja gerade aus Österreich zurück vom Skiurlaub.
Und dann musste mehr oder weniger Schnee?
Viel weniger Schnee. Ich hatte viel weniger Schnee. Ich muss sagen, bin wirklich überrascht, wie viel Schnee hier ist. Und ich will aber, deshalb erzähle ich das, wir fuhren zurück mit dem Auto von Österreich nach Hamburg. Dann machen wir es immer traditionell in einem Rutsch durch. Und es war ja schon in dieser Zeit, wo viel Schnee fiel. Und es lief alles wunderbar, als wäre gar nichts, bis zur Hamburger Stadtgrenze. Und dann habe ich gedacht, müsste man von dem Elbtunnel nicht mal versuchen, zumindest zwei von drei Spuren zu räumen, aber da war nichts. Und dann ging es wirklich, also die letzte Stunde war dann richtig anstrengend. Und da habe ich gedacht, ach, so viel Schnee ist das ja gar nicht. Dann erzählte eine Kollegin einen schönen Witz, ich weiß nicht, ob du ihn auch kennst, unterhalten sich zwei Schneeflocken, sagt die eine, komm, wir gehen nach Hamburg, mal ein bisschen Unruhe stiften, sagt die andere, das schaffst du auch alleine. Ich wollte den erst beim Neujahrsempfang.
Aber passt.
Aber passt da wirklich? Es ist ja schon viel Schnee da, ne?
Ja, das ist natürlich schon eindeutig ein richtiger Winter, den wir mal wieder erleben. Der erste seit 2012 und das musst du dir einfach nochmal auf der Zunge zergehen lassen. Wir sind ja zwei alte weiße Männer. Aber wenn du zum Beispiel 20 bist, dann kannst du dich vielleicht gerade noch dran erinnern, dass da vor 14 Jahren mal Schnee und Eis da war. Das ist eine halbe Generation und so, glaube ich, benimmt sich auch die Stadt. Die Autofahrer, die auf Sommerreifen setzen, weil sie sagen, es kommt ja eh kein Schnee. Die Hausbesitzer, die gerne die Gebühren für die Schnee- und Eisräumung einsetzen, aber denken, ach, da brauchen wir eh keinen für. Wir haben ja nie Eis und Schnee. Und auch die Politik, die natürlich ganz aufgeregt ist. Und noch aufgeregter, das müssen wir auch selbstkritisch sagen, alle Medien. Also in der Tagesschau am Donnerstagabend die ersten 7 Minuten zur Schneelage in Hamburg. Ich habe dann am Freitagmorgen mit einer Bekannten aus meiner Heimat telefoniert. Die dachte schon, bei uns würde gar nichts mehr gehen. Ich sagte, du, ich bin im Büro ganz normal mit der S-Bahn hergefahren und zu Fuß gelaufen.
Ja, ja und nein, ich würde dir zustimmen, wir haben das verlernt, mit dem Winter umzugehen und interessant ist auch, was du gesagt hast, dass ja viele Mieter auch dieses Geld bezahlen müssen für die Winterreinigung, die dann aber natürlich in den vergangenen Jahren gar nicht anfiel und erinnern wir uns an den Dezember, der ja auch ein Wintermonat ist, der sich angefühlt hat wie so ein ganz guter Mai, aber was ich interessant fand, dann gehe ich durch Hamburg jetzt am Mittwoch oder Donnerstag. Und rund um das Rathaus sah es so aus, als ob das Prinzip Eisräumung, Schneeräumung, Salz noch gar nicht erfunden worden wäre. Die Fußwege waren so vereist.
Na, es gab ja einen schmalen Streifen, wo man sich entlang...
An der Straße.
Und dann denkst du, hätte nicht gereicht, um den Anforderungen, die das Rathaus selber gesetzlich definiert hat, irgendwie zu genügen.
Und dann denkst du so, wie kann das sein? Genauso wie vor dem Elbtunnel, wie kann es sein, dass vor dem Elbtunnel war nur die rechte Fahrspur befahrbar, weil da die LKWs halt drauf fahren und dadurch war die sozusagen zwangsgeräumt. Und das kann ich nicht verstehen, dass man das nicht hinkriegt, weil wie gesagt, in Niedersachsen und auch in Schleswig-Holstein war das auf die Lage auf den Autobahnen ganz normal und in Österreich, gut, da war nicht so viel Schnee, ich glaube, die würden darüber lachen, was hier gerade passiert.
Ja gut, da muss man, finde ich, auch fair bleiben. Das ist jetzt ja auch die Debatte in der Stadt. Wie kann es sein, dass man den Winterdienst so eindampft? Auf der anderen Seite weiß ich schon, dass wahrscheinlich irgendwie, wenn es jetzt wieder 10 Jahre warm ist und kaum Frost gibt, der Rechnungshof sich hinstellt und sagt, warum halten wir einen Winterdienst vor, wenn wir keine Winter mehr haben? Also da, wo man jedes Jahr mit Schnee rechnen kann, hat man nicht nur die Professionalität, sondern auch die Kapazitäten. Die haben wir hier nicht. Trotz alledem finde ich es auch gar nicht so chaotisch, wie es jetzt gemacht wird. Klar, dass die S-Bahn als erste in die Knie geht, darf uns nicht überraschen beim Zustand der Deutschen Bahn. Aber ich finde zum Beispiel, die U-Bahnen fahren eigentlich recht regelmäßig und auch der Räumdienst ist deutlich besser als im letzten richtig harten Winter 2010. Da erinnern wir uns, irgendwie da war gefühlt eine einzige Straße in Hamburg geräumt, nämlich da, wo der damalige Bürgerschaftspräsident wohnte und der da mit einem Anruf verlangt hat, dass seine Wohnstraße geräumt wird. Das waren wirklich Zustände, die also katastrophal waren.
Dann wurde heute, da haben ja dann die Kinder gejubelt, die ja gerade aus den Ferien gekommen sind, wurde heute die Schule abgesagt. Fandst du das verhältnismäßig?
Nein, natürlich nicht. Erstmal ist es ja so, dass Hamburg, anders als zum Beispiel Schleswig-Holstein oder Niedersachsen, kaum irgendwie Fahrschüler hat. Die meisten besuchen eine Schule in fußläufiger Umgebung. Und ich finde es durchaus zumutbar, dass man beim Schneefall, den wir am Freitag gesehen haben, sich einfach auch mal zu Fuß zur Schule bewegen kann. Wenn es dann immer noch so ist, wenn man dann wirklich ganz JWD wohnt und die Eltern sagen, nee, das geht nicht, dann kann man ja quasi eine Schulpflicht eben lockern, so wie das ja anderswo gemacht wird. Aber dass man 3 Tage nach den Ferien schon wieder schulfrei gibt und der Distanzunterricht natürlich in den meisten Fällen ausfällt und dazu führt, dass die Kinder am Bett liegen und die Lehrer am Bett liegen, sorry, das kann nicht Sinn der Sache sein.
Vor allem muss man ja sagen, dass die gleichen Kinder, die man davon schützen will, heute rauszugehen und zur Schule zu gehen, genau die Kinder sind, die dann heute Nachmittag vielleicht sogar Skifahren oder Rodeln oder auf jeden Fall natürlich draußen sind, weil das muss man ja, das vergisst man immer, es ist ja an sich wunderschön, etwas, was wir beide früher in unserer Jugend, ist auch schon lange her, jedes Jahr hatten und hat man Iglus gebaut und es ist ja, eigentlich ist das ja nichts Bedrohliches, was heißt eigentlich nichts Bedrohliches, ich finde es ja so krass, dass sich dieser Freitag so ein bisschen anfühlt wie ein Tag aus der Pandemiezeit, ne? Die Kinder zu Hause, in einigen Supermärkten wird das Klopapier.
Da muss man sagen, wir haben so eine selektive Wahrnehmung. Also wir sehen jeden Laden, der nicht aufgemacht hat, aber das ist natürlich, muss man sagen, die absolute Minderheit. Die meisten Läden sind ganz normal geöffnet. Der Alltag geht weiter, nur, sage ich mal, im staatlichen Sektor. Da hat man die Bürgersteige hochgeklappt und sich nochmal hingelegt. Also dass die Schwimmbäder jetzt bis einschließlich Montag zumachen, ist mir nicht nachvollziehbar. Oder auch, du wirst die Rede des Bürgermeisters gehört haben, da kam schon wieder dieser Traum vom Lockdown durch. So nach dem Motto, bleiben Sie zu Hause. Und wenn man dann guckt bei den ganzen Neujahrsempfängen, da ist die Politik dann aber vertreten. Dann ist sie erst auf dem Sülberg, dann ist sie beim Neujahrskonzert der Haspa und wahrscheinlich auch beim Ahoi-Empfang. Also da fragt man sich schon, die Kapazitäten für die Partys reichen, nur für den Alltag wird es dann gehabt.
Boah, zack, Haken hinter. Und man muss ja sagen, am Montag ist das alles schon Schnee von gestern, weil ab Montag wird das immer so plus minus 0 Grad. Ich habe so ein bisschen Sorge, auch wegen meiner Wärmepumpe, wie das denn am Sonntag wird. Ich erinnere mich noch, als wir die Wärmepumpe im vergangenen Jahr eingebaut haben und der Installateur sagte, ja, machen Sie sich keine Sorgen. Also wo es schwierig wird, wenn es minus 10 Grad wird. Aber wann wird es schon mal minus 10 Grad? Ja. Und ich sage, am Sonntag.
Na gut, ein Live-Ticker aus meinem Wohnzimmer. Ne?
Es ist schon, also wir kommen jetzt gerade so auf 19 Grad, schafft sie es, aber viel mehr schafft sie gerade nicht. Aber anderes Thema. Thema Nummer 2, der Blockprozess. Überraschend. Kannst du vielleicht, willst du zusammenfassen? Ich kümmere mich dann gleich um Stefan Kunz.
Ja, das ist mir ganz lieb, bei Stefan Kunz finde ich, bin, glaube ich, nicht groß in der Lage, Erhellendes beizutragen. Da ist mir der Verein doch etwas weit weg. Aber ich fand wirklich diesen Blockprozess in dieser Woche doch sehr interessant, weil es zum ersten Mal in meiner Wahrnehmung so ein bisschen einen Drehmoment hatte. Das heißt, man hatte ja bislang in diesen ganzen Tagen eigentlich ein klares Bild auch, wir haben es hier oft kommuniziert, mitproduziert durch die Medien, auf der einen Seite die böse Kinderentführerin und auf der anderen Seite das Opfer. Und diese Geschichte, die ja teilweise wie Comic-Strip-artig kommuniziert wurde, hat, finde ich, jetzt so einen Riss bekommen, denn die Aussagen der Jugendamtsmitarbeiterin haben mich schon also nachdenklich gemacht. Sie hat ja davon gesprochen, dass es eine akute Kindeswohlgefährdung beim Vater gibt, dass der Vater Stefan Hensel die Kinder aktiv entfremdet hat und dass er sich überhaupt nicht für die Aussagen und für die Arbeit des Jugendamts interessiert hat. Und das finde ich schon vor dem Hintergrund, dass wir jetzt ja in Monaten, die dieser Prozess läuft, immer nur die Geschichte aufgetischt bekommen haben, irgendwie das arme Opfer, die böse Täterin. Da denkt man zum ersten Mal nach, ups, vielleicht wurde diese Geschichte doch etwas einseitig von manchen erzählt.
Ich fand interessant auch so Details. Es schwebt ja immer über diesem ganzen Verfahren der teilweise ausgesprochene, teilweise unausgesprochene Vorwurf, ja, im Hause Block, da ist es sehr streng zugegangen und da könnte es auch mal so, das wird ja immer so suggeriert, vielleicht hat es da sogar auch mal Gewalt gegeben. Da gibt es eine Geschichte, diese Geschichte, dass eines der Kinder, nämlich Theo, glaube ich, nachts aus dem Friedhof Ohlsdorf ausgesetzt worden ist oder was so, wo sich jetzt rausstellt, nee, die Geschichte gibt's nicht, die hat's nie gegeben, die ist offensichtlich erfunden worden.
Über die Geschichte, die auch durch alle Medien lief, dass die Kinder ja völlig verwahrlost in die Gegend gelaufen sind, da sagte jetzt die Jugendamtsmitarbeiterin, das könne sie so nicht bestätigen. Also es wurden uns Geschichten aufgetischt und noch schlimmer als wahr verkauft, die am Ende vielleicht gar nicht wahr sind. Und da hat schon eine mediale Vorverurteilung stattgefunden, die jetzt durch die Aussagen dieser Jugendamtmitarbeiterin, finde ich, zumindest relativiert wurden.
Na, zumindest, also ja, und dann, ich würde noch eine Sache, weil es da um die Strenge von Christina Block ging, wo dann ja auch, wenn du in der Hamburger Gesellschaft unterwegs bist, wo dann viele so, ja, so raunen, naja, sie wissen ja schon, also Frau Block, die ist ja auch schon, kann ich gar nicht beurteilen, aber als Beispiel für diese Strenge wurde dann genommen, dass die Tochter, die heute bei ihrem Vater wohnt in Dänemark, sich offensichtlich da beklagt hat darüber, dass sie ein bestimmtes Deo nicht benutzen sollte. Dass die Mutter gesagt hat, nimm doch dieses Deo nicht. Also Deo finde ich jetzt, wenn man mal sagt, das Deo nimm, ne, das kann ja ich, warum auch immer, gibt es tausend Gründe. Ich habe meinen Kindern auch, meinen Kindern nicht, aber meinem Patenkind gesagt, achte darauf, dass da kein Aluminium drin ist und deshalb bin ich, glaube ich, kein strenger Patenonkel.
Ich denke, sie haben den Mittelton gegen mich und das auch zu Recht.
Und das, aber die Frage ist natürlich jetzt, was hilft das Ganze jetzt? Ne? Also es hilft, die Vorgeschichte zu erläutern. Es ändert ja aber nichts an dem Vorwurf der Kindesentführung, die im Raum steht, weil, oder ist die Hoffnung, dass man dann zu so einem Punkt kommt, an dem man sagen kann, naja, weil das so alles war, wie es ist, war es vielleicht keine Kindesentführung. Es fiel das Wort, darauf will ich hinaus, es fiel das Wort Selbstjustiz. Das hat Ingo Bott, der Verteidiger von Christina Block, benutzt. Und zwar im Zusammenhang mit Stefan Hensel, ihrem ehemaligen Mann. Selbstjustiz, das heißt, der Vater hat die Kinder einfach bei sich behalten. Das war für ihn Selbstjustiz. Aber Selbstjustiz ist ja genau der Vorwurf, der Christina Block gemacht wird. Ist das jetzt eine Strategie zu sagen, guck mal hier, Selbstjustiz gegen Selbstjustiz?
Das ist nicht die Strategie, die wir seit langem sehen. Also auch die Blogseite hat ja immer von Kindesentführung gesprochen, meinte damit aber den Vater, der die Kinder also gegen die Abmachung nicht zurück nach Hamburg gebracht hat. Ne? Es ist durchaus, das bestätigen mir Juristen, relevant für eine etwaige Strafzumessung, was da jetzt passiert ist, weil es natürlich darum geht, also wie auch die Kinder gelitten haben, unter Umständen im Vorfeld. Deshalb hat ja auch die Familie Block immer drauf gedrängt, die Vorgeschichte mitzuverhandeln. Und jetzt kam diese Vorgeschichte, die die andere Seite mal relativ geschickt rausgehalten hat, zum ersten Mal richtig intensiv zur Sprache. Und ich fand da auch die Reaktion der Richterin ganz interessant, die auch mehrfach die Anwälte der Nebenklägerseite, also von Stefan Hensel, quasi zur Ordnung gerufen hat. Mhm. Das fand ich auch auffällig. Also das ist sicher eine Hoffnung, die die Familie Block da hat, dass das quasi ein Wendepunkt des Prozesses ist. So weit würde ich nicht gehen, aber zumindest ist das so ein erster Etappensieg, der bei einer Strafzumessung vielleicht dann zugunsten von der Angeklagten ausgehen kann.
Und ich glaube, wir werden das weiter verfolgen. Es bleibt uns gar nichts anderes übrig. Thema Nummer 3. Stefan Kunz, das war für mich sehr überraschend. Wir hatten ja in dieser Woche den Neujahrsempfang, auf dem ich ja immer eine kleine Rede halten darf. Und ich hatte in dieser Rede eine größere Passage, in der es auch um Stefan Kunz ging. Und ich war gerade in dem Österreich-Urlaub dabei, diesen Passage nochmal durchzugehen, wo plötzlich auf meinem Handy hochploppte, schon gehört, Stefan Kunz verlässt den HSV. Völlig, also für mich zunächst aus dem Nichts kommend. Es können immer persönlich.
Sportreporter ja wirklich sehr überraschend. Der hat jetzt auch noch keinen quasi Text vorbereitet.
Es kann immer persönliche Gründe geben. Und ich glaube auch, man musste jetzt nichts reininterpretieren. Es hat persönliche Gründe gegeben. Und da muss man jetzt auch nicht lange danach suchen, ist der jetzt eines Familienmitglied krank geworden, etc. pp. Ich glaube, ich würde es sogar noch viel, viel weiter fassen. Ich habe Stefan Kunz 2-3 Mal getroffen und kennengelernt als jemand, der wie ein Nicht-Großstädter durch Hamburg gelaufen ist. Mit großem Staunen, das begann damit, das hat er ja auch offen erzählt, dass er also eine Wohnung suchte und ihm dann in Alsterdorf eine 100 Quadratmeter Wohnung für 2.500 Euro Miete angeboten wurde. Und er dann sagte, habt ihr sie noch alle? Für 100 Quadratmeter zahle ich doch nicht 2.500 Euro. Und dann alle, die sich in Hamburg auskennen, gesagt haben, mach das, ist günstig. Also so, oder wie er.
Falls billiger,
ja. Wie er erzählte, dass er dann mit seiner Frau ins Theater gehen wollte und die Frau sagt, was wird denn im Theater gespielt? Und er dann am Abend nachguckte und feststellte, Moment mal, gibt ja mehr als ein Theater hier. So. Also, das war schon so, er staunte über dieses Hamburg, er staunte und fremdete auch ein bisschen mit dem, mit dieser Distanz, die er wahrgenommen hat in Hamburg. Er ist so ein Umarmer gewesen, Stefan Kunz, also jemand, der er wirklich im Kontakt mit Menschen, ich weiß es nicht, ob innerhalb des HSV und als Vorgesetzter, aber im Kontakt mit Menschen, ein sehr herzlicher, ein sehr offener Mensch, hat ja noch am Ende des Jahres da bei dieser Aktion für Obdachlose in den Fischauktionszahlen, hat dann das Essen verteilt und so. Das ist so seine Welt, aber man hat schon gemerkt, dass er so einerseits natürlich auch mit dem Prinzip Großstadt, das ist nicht seines, und das andere, und das fand ich sehr sympathisch, ein unglaublicher Familienmensch. Die wohnen ja alle zusammen im Saarland da mit seinen, in einem ganz kleinen Radius, natürlich seine Frau, seine Kinder, Enkelkinder, Oma und Opa, also seine Eltern, und er ist da sehr verbunden, und ich glaube einfach, wenn da das Gefühl in der Familie war, pass mal auf, wir brauchen jetzt dich hier, dann war mir klar, dass der sofort dahin geht, kommt natürlich hinzu, dass der in der Vergangenheit ja immer Nationaltrainer war. Das heißt, der war gar nicht die ganze Zeit von zu Hause weg. Und ich glaube, es ist ein unglaublicher Familienmensch. Und deshalb stellte sich für den gar nicht die Frage, wenn da auch nur die kleinste Kleinigkeit ist, dann muss ich natürlich bei meiner Familie sein. Und ich will das auch sein. Und was kann der HSV dagegen setzen? Außerdem muss man ja mal sagen, alles in allem, Stefan Kunz wird in die Geschichte eingehen als der Sportvorstand, unter dem es der HSV geschafft hat, in die erste Liga zu kommen. Wenn er nochmal wieder absteigen sollte, ist er schon wieder weg. Also man könnte sagen, eigentlich hat er da insofern auch alles richtig gemacht. Ich finde natürlich,
das finde ich eine Sache überraschend. Also wie gesagt, es ist ja für mich so ein bisschen terra incognita. Ich habe ihn noch nicht kennengelernt. Ist halt der HSV. Aber was ich als Beobachter von der Seitenlinie spannend finde, ist früher, wäre das wieder eine Geschichte gewesen für den FC Hollywood im Norden. Mhm. Hätte man schon im Vorfeld Gerüchte und Indiskretion gehabt und hätte schon Spekulationen über Nachfolgegespräche gehabt. Das war diesmal alles ganz anders. Das geht sehr leise, sehr geräuschlos und dann muss man sagen, am Ende auch sehr, sehr professionell. Und da hat man schon das Gefühl, dass in der Führung auch gerade um Erik Huber echt eine neue Professionalität eingezogen ist, die man lange Zeit vermisst hat. Gut, nicht alle haben die vermisst. Die Journalisten haben auch gut davon gelebt. Und die Pauli- und Werder-Fans haben es gerne gelesen. Aber jetzt ist das ein anderer HSV.
Und da sind wir an so einem Punkt, Welche Rolle hatte eigentlich Stefan Kunz beim HSV? Der hat ja dem HSV in einer Phase, wo der Verein, was ich auch als Fan wahrgenommen habe, so ein bisschen so ein Imageproblem immer noch hatte, weil die Trainer halt so waren, wie sie sind, wie sie waren damals. Ne? Also als er kam, zwei Trainer hintereinander, die eher so ein bisschen unsympathisch rüberkamen. Und er hat dem HSV so eine Freundlichkeit, Fröhlichkeit, Verlässlichkeit gegeben. Das war, glaube ich, seine große Rolle.
Das war ja nicht sein erster Kandidat, ne? Also es soll ja angeblich Bruno Labbadia auch gewesen sein, den er erst holen wollte.
Nein, ich meine jetzt er selber, Stefan Kunz. Mhm. Nicht Merlin Polzin. Also Kunz.
Ach, aber jetzt von den Trainern. Ach, du sprichst von ihm, okay.
Ich sprich von ihm. Also Kunz-Rolle war die Fröhlichkeit, an dem HSV ein sympathisches Gesicht zu geben. Und ich glaube, diese Rolle muss man gar nicht besetzen, die hat man schon. Du hast es erwähnt, Erik Huber ist derjenige, der den HSV in den vergangenen Jahren heimlich still und leise stabilisiert hat.
Jemand, vor allen Dingen. Finanziell muss man sagen, war das ja auch immer. Also genau. Halbinsolvenz, eine verschleppte, und plötzlich kommen da schwarze Zahlen raus. Man wirtschaftet nachhaltig, auch das ist ja etwas, was man früher nie gemacht hat. Da konnte man ja gar nicht Millionen schnell genug ausgeben für irgendwelche Stars oder Halbstars. Und plötzlich hat man das nicht mehr.
Und ich glaube, und das ist jetzt auch eine Chance für den HSV, dass man in Erik Huber den neuen starken Mann gefunden hat, den man an die Spitze dieses Vereins stellen sollte. Drumherum kann man dann ja auf verschiedenen Ebenen sich verstärken. Ich bin mir gar nicht sicher, ob man unbedingt noch einen neuen Sportvorstand braucht oder ob man das tatsächlich, so wie das der Aufsichtsrat sagt, mit den Leuten, die da sind, machen kann. Aber, und das ist jetzt der schöne Übergang auch, Erik Huber ist, glaube ich, jetzt jemand, der den HSV in die nächsten Jahre führen kann. Und der ja auch, ist dir das aufgefallen, bei unserem Neujahrsempfang am Mittwoch, der letzte war, zusammen mit Uke Göttlich. Die beiden waren die letzten Gäste, die so gegen circa 14:15 Uhr die Hafen City.
Wobei das ja auch eine neue Solidität ist, ne? Also ich erinnere mich noch an die Neujahrsempfänge so in den Nullerjahren. Damals im Atlantik, die gingen gerne bis in den Abend und irgendwann hat dann
tatsächlich das
Personal vom Atlantik darum gebeten, noch in die Bar weiterzuziehen, woraufhin einige lallend und schwankend dahin liefen. Das wäre heute komplett undenkbar, war damals aber bei einem harten Feierkern quasi Teil des Programms. Man ging um 11 Uhr hin, um 14 Uhr hatte man leicht einen Tee und um 18 Uhr war man betrunken.
Okay, das hat.
Das ist natürlich nicht nur Redakteur, weil wir müssen ja immer drüber schreiben.
Das hat sich zum Glück geändert. Insgesamt muss man sagen, war ja wenn man sich die Stimmung bei dem Neujahrsempfang, der Abend der Neujahrsempfang ist ja immer der erste und natürlich der wichtigste, muss ich sagen, wenn man sich so die Lage anguckt und dann die Stimmung anguckt, ist die Stimmung in Hamburg einfach schlicht eine andere als anderswo. Ich musste sehr schmunzeln, weil ich hinterher noch mit Peter Schenscher, dem ersten Bürgermeister, und Daniel Günther, dem Ministerpräsidenten Schleswig-Holstein, zusammenstand. Und wir so ein bisschen über die Problematik sprachen, wie es denn ist, wenn man so Reden halten muss, weil man sich ja immer wieder neue Sachen einfallen lassen muss.
War denn Günther sauber? Du hast ihn ja geoutet, dass er überall erzählt, dass er seine Rede im Auto vergessen hat. Das war natürlich ein Running Gag all derer, die ihn kennen, aber jetzt weiß es wirklich jeder.
Das sagt er auch, vielen Dank, jetzt muss ich mir was Neues, genau das sagt er, muss ich mir was Neues überlegen. Aber interessant war, dass ich wusste ja, dass Peter Tschentscher am Tag danach, am Donnerstag, beim Blankeneser-Neujahrsempfang auftreten würde. Und habe ihm dann im Scherz gesagt, lieber Herr Schenscher, ich gebe Ihnen 10 Euro und ich bin mir nicht sicher, ob ich die 10 Euro jetzt zahlen muss. Ich gebe Ihnen 10 Euro, wenn Sie Ihre Rede wie folgt beginnen. Sie sagen einfach, meine sehr geehrten Damen und Herren, erwarten Sie jetzt keine besonders hochwertige intellektuelle Rede, weil dann hätten wir Sie nicht eingeladen. Und er hat das tatsächlich gemacht. Er hat tatsächlich die Rede so begonnen. Allerdings mit dem kleinen Zusatz, insofern muss ich die 10 Euro vielleicht doch nicht zahlen. Lars Haider hat mir geraten, so und so zu beginnen. Aber das fand ich eigentlich.
Er hat ja auch inzwischen, muss man sagen, wirklich einen Sinn für Humor da entdeckt. Er musste sich jetzt ein bisschen ranrobben, auch an dieses etwas andere Format dieser Reden da auf dem Sülberg. Aber er hat das inzwischen hinbekommen.
Was waren deine interessantesten Gespräche beim Neujahrsempfang? Was waren Sachen, die du da erfahren hast, wo du dachtest, oh, interessant, da muss ich mich nochmal drum kümmern?
Ja, es gibt da so ein paar Themen, ich möchte fast noch gar nicht alle sagen, wenn die Konkurrenz mithört, dann ist sie am Ende noch schneller, aber du hast ja ein Thema angesprochen, jeder dabei war, weiß, dass es ein Thema gibt, was mich ja umtreibt.
Die Bäder, das
genau, oder? Und da gibt es wohl Neuigkeiten und da schauen wir mal, was wir da in den nächsten Tagen zu vermelden.
Ah, das heißt, wir reden, also damit das alle, die das jetzt hier hören, da geht es um die Badestelle in der Alster. Ich habe ja, meine These ist ja...
Ist jetzt gerade nicht, muss man sagen, wenn man rausguckt, ja, das Top-Thema, weil jetzt nicht so rasend viele Leute baden wollen, aber das wird spätestens, wenn der Sommer kommt und am Ende wird das ein richtiger Sommer, Aufregung in Hamburg, dann wird das Thema natürlich wieder aufploppen und vielleicht gibt es ja dann schon bald eine Lösung.
Cool. Und wir gucken nochmal, wenn wir in die nahe Zukunft kommen, das war mir gar nicht so klar, dass ja der Bürgermeister einen ganz besonderen Geburtstag hat. Ich glaube, am 20. Januar wird er 60.
Das war halt wie du.
Wird er 60. Und ja, man hat ja jetzt nicht den Eindruck, also ich hatte schon den Eindruck, dass der noch richtig Lust hat und noch weitermacht. Im Gegenteil, ich hatte sogar den Eindruck, dass er richtig Lust hat, gerade jetzt wieder. Ein bisschen erholt.
Aber das gehört natürlich auch, wenn er die Lust nicht hätte, gehört zur Professionalität dazu, dass man natürlich keinerlei Signale sendet, dass man keine Lust mehr hat, weil dann ist man eine Lame Duck. Das darf man wirklich, so wie das damals Ole von Beuys 2010 gemacht hat, nur überraschend tun. Da darf man die quasi mit engsten Vertrauten mit einweihen, aber wenn das rumgeht nach dem Motto, er will in 2 Jahren zurücktreten, dann kann das eigentlich jetzt schon tun. Also das sehe ich auch nicht. Andererseits, die Wahlperiode hat halt noch 4 Jahre und wenn er irgendwann zu dem Punkt kommt, und das ist ja auch eine familiäre Entscheidung, weil er natürlich auch, muss man sagen, da sicher auch seine Frau hört, wenn er zu dem Punkt kommt, mit 62, 63 reicht es dann auch, dann wäre es halt ganz spannend, wie man dann ja die Möglichkeit gibt, ihn noch in der Legislatur zu beerben, damit man, siehe jetzt Sachsen-Anhalt, bessere Karten vielleicht hat, als quasi Titelverteidiger im Wahlkampf anzutreten.
Interessant fand ich, da waren ja auch wieder viele Minister und Ministerinnen aus Schleswig-Holstein. Ich habe dann die neue Innenministerin kennengelernt. Interessant finde ich, welchen Kurs Daniel Günther da geht. Der hat sich ja entschieden, 2027 natürlich nochmal anzutreten, ne? Hat, glaube ich, auch sehr, sehr gute Chancen, wiedergewählt zu werden. Also wäre dann die 3. Legislaturperiode für ihn, könnte dann 15 Jahre Ministerpräsident Schleswig-Holsteins sein, wäre dann noch gar nicht ja so alt. Hat aber dann schon gesagt, er ist jetzt natürlich schon irgendwie deutlich älter als der Durchschnitt seines Kabinetts. Und jetzt kommt es, 60% der Minister und Ministerinnen, also der Kabinettsmitglieder, sind halt Frauen bei ihm. Also das muss man sagen, viele Dinge, die mit den anderen sich schwer tun, die selbstverständlich umsetzen, eine Verjüngung, neue Gesichter, mehr Frauen in die Politik bringen, das ist schon beeindruckend, finde ich.
Ja, schauen wir mal, wie die Wahl ausgeht, ne? Also ich finde, man soll die Leute immer dann an den Früchten dann auch erkennen. Und dann muss man mal sehen, ob die Wähler das bei der nächsten Landtagswahl genauso sehen. Erstmal kann man sagen, läuft es ja in Schleswig-Holstein relativ geräuschlos und professionell. Aber es kann auch einiges passieren bis dahin. Dann muss man, glaube ich, abrechnen.
Das ist ja interessant, wenn es läuft auf der politischen Ebene, auf der Regierungsebene, geräuschlos und professionell. Wenn man dann aber mal sich so die Wirklichkeit anguckt, müssen wir jetzt nicht über Ganztagsbetreuung zum Beispiel sprechen, über die Bildungssituation in Schleswig-Holstein, über die kostenlose, die es nicht gibt, kostenlose Kita-Betreuung und so. Da ist Schleswig-Holstein weit hinter Hamburg hinterher. Trotzdem.
Da ist Hamburg natürlich auch deutlich früher an den Start gegangen. Das ist wirklich, muss man sagen, ja schon mit der Kinderbetreuung, das geht ja zurück noch, man erinnert es kaum, auf den CDU-Senat in den Nullerjahren, dann ausgebaut von Olaf Scholz als Bürgermeister. Da haben andere noch irgendwie gar nicht drüber nachgedacht. Da ist also Hamburg wirklich gut aufgestellt, weil man hier rechtzeitig angefangen hat zu handeln.
Ein Vorreiter. Lieber Matthias, schön, dass wir wieder da sind im Neujahr, dass es wieder losgeht. Nächste Woche mit weiteren interessanten Themen. Dann wahrscheinlich, das ist das Lustige, heute in einer Woche wahrscheinlich wird der Schnee überhaupt keine Rolle mehr spielen, oder?
Ja, wenn ich den Wetterbericht ansehe, wahrscheinlich nicht, aber bis das alles weggetaut ist.
Stimmt.
Das dauert auch. Und richtig glatt wird es ja erfahrungsgemäß erst dann, wenn es antaut und wieder friert und antaut. Also es können auch unangenehme Tage werden, aber wahrscheinlich gibt es einen Lockdown.
Und wahrscheinlich ist die Lösung, wir haben ja am Abend darüber berichtet, dass es einen Anbieter, ein Startup in Hamburg gibt, das sozusagen Fußbodenheizungen für draußen macht.
Das zu unserem Zukunftsentscheid, lieber Lars? Ich meine, dass man jetzt schon das Pflaster beheizt, halte ich nun wirklich für eine kolossale Energieverschwendung.
Und ich hab aus Versehen mir mal in ein Badezimmer eine elektrische Fußbodenheizung einbauen lassen. Kann ich nur von abraten, weil das ist wirklich so, als ob du Geld verbrennst, weil das schluckt so viel. Für draußen, glaube ich, nicht geeignet. Jetzt gehen wir beide raus.
Energiewende, auch das können wir nochmal ansprechen. da merken wir auch, dass der Winter und die Energiewende keine Freundin mehr werden, weil meine Solaranlage hat in diesem Jahr noch nicht eine einzige Kilowattstunde erzeugt, weil da nämlich Schnee drauf liegt.
Ja, dann musst du das mal wegmachen. Und wichtig auch vor dem Gehweg streuen. Vielen Dank fürs Zuhören, bis nächste Woche. Tschüss.
Tschüss.
Ein Podcast von Funke.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie in unserer Abendblatt-Podcast-App und auf abendblatt.de/podcast.